Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Dedadet auf dieser 70. Folge. Schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 70. Folge dürfen wir begrüßen Sonja Senneviratne. Sonja Senneviratne ist zum einen Professorin für Landklimadynamik an der ETH Zürich und zudem auch noch Mitglied im Vorstand vom Weltklimarat IPCC. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr ihm auf Spotify und auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung gebt. An dieser Stelle wünsche ich lehrreiche Minuten mit der Sonja Senneviratne und viel Vergnügen mit dem Podcast Dedadet. Los geht's! Ja, Sonja, schön sind wir hier an der ETH und du bist zu Gast auf dem Podcast Dedadet. Mhm. Danke, können wir das hier aufnehmen?
Ja, bitte, das freut mich.
Zum Start eine Frage, die etwas oder ein Thema, das nichts mit dem Klima an und für sich zu tun hat und auch nicht mit Wissenschaft. Und zwar, wie du über den Tod nachdenkst.
Ja, ich denke nicht so viel über den Tod. Für mich gehört der Tod eigentlich zum Leben. Also das ist eigentlich, das gehört zu unserem Leben, dass wir wissen, dass es endlich ist. Und für mich persönlich heißt das, ich möchte das meiste aus meinem Leben machen, weil ich weiß, dass eben die Zeit nicht unendlich ist.
Mhm. Hast du dich dafür entschieden, dein Leben dem Klima zu widmen?
Nicht nur, ich meine, aber für mich war es wichtig, dass ich einen Sinn in meinem Leben habe und ich finde sicher in meiner Arbeit einen Sinn, weil ich denke, das ist ein wichtiges Thema und das eben nicht nur für uns jetzt, aber auch für die zukünftigen Generationen. Aber natürlich, ich meine, ich habe auch eine Familie, also privat ist für mich sehr wichtig, dass ich auch Zeit für meine Kinder habe. Also es gibt natürlich viele Sachen, die in meinem Leben mir Sinn bringen, aber sicher meine Arbeit im Klimabereich ist ein Teil von meinem Leben, das sehr wichtig ist.
Mhm. Ja, ich komme dann später noch darauf zurück. Gemessen an den Anzahl Zitierungen bist du ja eine der erfolgreichsten Schweizer Personen in der Wissenschaft, wenn nicht sogar die erfolgreichste. Bedeutet dir das etwas?
Es ist schon schön. Meine, natürlich ist das nicht die einzige Art und Weise, wie man einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin dann beurteilen kann. Aber was ich eigentlich schön daran finde, wenn unsere Veröffentlichungen gut zitiert sind, das heißt, dass viele Leute sie nützlich finden. Mhm. Also für mich persönlich finde ich schon wichtig, dass unsere Forschung sehr gut zitiert ist und das gefällt mir jetzt für den Vergleich mit anderen ist mir weniger wichtig.
Aber es ist schon so die relevanteste Messlatte in der Wissenschaft, wie oft man zitiert wird.
Ja, das stimmt. Das ist, man kann es natürlich hinterfragen, warum das so ist, aber indirekt kann man schon sagen, die Zitationen zeigen, ob die Forschung vielleicht als betrachtet wird, wie viele Leute eigentlich diese Papers dann nachher in ihre eigene Forschung verwendet haben. Also es ist schon eine Art und Weise, wie man das begutachten kann. Was bei mir auch eine Rolle spielt, ist, dass ich bei vielen Kapiteln vom Weltklimarat beigetragen habe. Diese Beiträge sind natürlich auch sehr viel zitiert, das hat sich auch dazu beigetragen.
Mhm. Aber es ist halt schon so, es ist das, worauf man immer als, oder wahrscheinlich viele Wissenschaftler auch immer direkt als erstes schauen, ja.
Genau, also es ist sicher nicht so, dass man das als einziger Maßstab dann nehmen soll, aber es ist ein Maßstab, das man berücksichtigt, ja, das ist klar.
Wenn wir jetzt auf dein Kernthema zu sprechen kommen, was sagt bezüglich dem Klima der aktuelle Forschungsstand genau?
Also der jetzige Forschungsstand zeigt, dass das Klima, das wir jetzt haben, ohne Präzedenz ist in mehr als 100.000 Jahren. Das heißt, wir sind schon in sehr außerordentlichen Bedingungen jetzt. Und wir wissen auch, dass der Grund dafür die menschlichen Aktivitäten sind. Also die gesamte Erwärmung, die wir beobachtet haben seit Mitte vom 19. Jahrhundert, können wir allein mit den menschlichen Aktivitäten erklären. Und das muss man sagen, eben es ist also ein bisschen mehr als 100 Jahre hat es stattgefunden. Und wie gesagt, es ist ohne Präzedenz in mehr als 100.000 Jahre. Also wenn man an die menschliche Zivilisation denkt, die meisten Entwicklungen von der menschlichen Zivilisation haben unter Temperaturen stattgefunden, die viel kälter waren als jetzt. Und das für mich ist schon ein Weckruf, oder? Wenn man denkt, zum Beispiel an die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat etwa vor 10.000 Jahren begonnen und alle unsere Errungenschaften, die Entwicklungen, die wir gehabt haben, das war alles unter Temperaturen, die im Durchschnitt tiefer waren als jetzt. Und das heißt, wir begeben uns eigentlich ins Ungewisse. Wir wissen nicht wirklich, was auf uns kommt. Man kann natürlich die Klimaforschung kritisieren, aber es ist gerade eben das Problem. Wir müssen uns jetzt für die Zukunft auf diese Klimamodelle verlassen. Wenn es irgendwelche Unsicherheiten gibt, dann wird es auch uns direkt betreffen.
Mhm. Warum wird die Forschung so oft kritisiert? Warum wird das nicht akzeptiert?
Also ich würde sagen, schon mehrheitlich wird die Forschung akzeptiert. Mhm. Das ist meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Tatsache, dass es eine Klimaveränderung, sogar eine Klimakrise gibt, das ist nicht hinterfragt, wenn die meisten Leute, die ich sehe, was manchmal vielleicht von einigen Kreisen dann hinterfragt ist, wie groß ist der Beitrag von Menschen, aber das ist auch sehr klar etabliert in der Forschung. Ich glaube, der Hauptgrund oder für einige Kritiken, das ist meistens, weil die Schlussfolgerungen nicht allen passen. Wir wissen, was die Ursache ist für die Klimakrise. Es ist die Verwendung von fossilen Brennstoffen zu 90%. Das ist eigentlich relativ ein einfaches Problem. Es ist grundsätzlich nur die Verwendung von Erdöl, Gas und Kohle. Das heißt, wenn man das nicht mehr hätte, wenn wir kein Erdöl mehr verbrennen, kein Gas mehr verbrennen, kein Kohle mehr verbrennen, haben wir 90% vom Problem gelöst. Mhm. Aber natürlich hinter der Verwendung von diesen Erdöl, Kohle und Gasprodukten gibt es sehr, sehr starke wirtschaftliche Interesse. Und das ist das Problem, dass es sehr viel Propaganda gibt von gewissen Kreisen, von dem Erdöl-Lobby, die Angst haben, eigentlich ihre finanzielle Quellen zu verlieren. Aber am Ende sind es eigentlich weniger Leute, aber sie sind sehr mächtig. Mhm.
Oftmals wird ja dann auch darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit, dass es immer wieder diese Klimaextreme gegeben hat, dass es eine normale Erscheinung sei. Was sagst du diesen Leuten?
Also es gab gewisse Klimaextreme, aber in der großen Ordnung, die wir jetzt haben, gleichzeitig auf der Welt, das gab es nie. Mhm. Das ist ganz klar, ohne Präzedenz. Also es wird zum Beispiel die Hitzewelle von 76 als Beispiel genommen. Da war es sehr heiß in England und Teile von Europa. Wenn man die Karte von damals anschaut, das war der einzige Ort auf der Welt, der so heiß war. Mhm. Währenddem jetzt, wenn wir Hitzewellen haben in Europa, die sogar deutlich heißer sind als damals in 76, dann gibt es außerdem Hitzewellen überall auf der Welt. Das heißt, die gesamte Welt ist davon betroffen. Und das ist einfach diese globale Dimension, die anders ist. Und das heißt, auch im Mittelalter gab es mal Zeitperioden, wo es in Europa ein bisschen wärmer war. Aber das war sehr lokal, das war begrenzt auf Europa. Und das ist eben die globale Dimension, ist das Problem, wenn man sagen würde, okay, es ist nur Europa, das ist leicht erwärmt, aus irgendwelchen Gründen, da könnte man auch sagen, vielleicht ist es nicht so schlimm, im schlimmsten Fall könnte die Europäer irgendwo anders gehen. Aber das Problem ist, es findet nicht nur in Europa statt, sondern überall. Und eben teilweise in anderen Orten kommt man zu Bedingungen, die einfach nicht mehr erträglich sind. Und es ist wirklich die Frage, wohin gehen wir, wenn es keinen Ort mehr auf der Welt gibt, der nicht davon betroffen ist. Mhm.
Wahrscheinlich nicht auf den Mars.
Nein, also das ist sicher auch keine gute Idee. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich, wenn man daran denkt, das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir ein Gaskraftwerk dann einfach ein Solarkraftwerk hat. Oder bei der Mobilität würde ein Elektrovelo schon viel helfen und vielleicht sollten wir einfach mal öfter mit dem Zug reisen. Es gibt Lösungen, die schon existieren und man kann einfach schauen, dass man weniger emittiert. Eigentlich ist das machbar. Also es gibt schon viele, viele Lösungen, mindestens um seinen CO2-Footprint zu reduzieren. Der erste Schritt wäre, dass man die CO2-Emissionen global bis 2030 halbieren soll. Das ist schon nicht, also man kann nicht von dem einen Tag auf den anderen schaffen, aber trotzdem, ich glaube, wenn jeder von uns dann anschaut, wo man Emissionen reduzieren kann, dann kann man schon einiges erreichen, ohne zu schwierige Entscheidungen. Und dann gesellschaftlich muss es, es ist auch ein strukturelles Problem. Es müssen auch eigentlich Infrastruktur geschafft werden, damit die Leute dann einfach ohne CO2 oder ohne große CO2-Emissionen leben können.
Mhm. Wenn wir schon bei den verschiedenen Energieformen sind und den Emissionen, wie denkst du über Kernenergie nach?
Ja, also Kernenergie, muss man sagen, ist natürlich viel weniger problematisch als ein Kohlekraftwerk. Also wenn ich wirklich entscheiden müsste zwischen einem Kohlekraftwerk und einem Kernkraftwerk, dann Kernkraftwerk macht mir weniger Sorgen. Aber es gibt trotzdem andere Probleme, wie man weiß. Man hat es zum Beispiel mit dem Fukushima, also mit der Fukushima-Katastrophe gesehen. Und vom was ich höre, ich bin selbst nicht im Energiebereich tätig, ich mache Klimaforschung, aber meine Kollegen im Energiebereich sagen, es kostet jetzt zu viel, eigentlich ein neues Kernkraftwerk aufzubauen, weil man eben alle diese Risikosicherheit und Probleme hat und deshalb kostet es sehr, sehr viel. Also eigentlich rein ökonomisch macht es nicht so viel Sinn. Es ist vielleicht vom CO2-Aspekt, kann man sagen, ja, es kann vielleicht zu Lösungen beitragen. Und ich würde sagen, wenn wir bestehende Kernkraftwerke haben, die laufen und im Moment sicher sind, dann ist es für mich auch in Ordnung, dass sie weiterlaufen, solange sie sicher sind. Aber ein neues Kraftwerk zu bauen, ist einfach wirtschaftlich nicht so sinnvoll.
Ja. Wenn man ja, man hört ja auch oftmals, oder es gibt ja auch immer wieder diese Diskussion, wie groß ist wirklich der Beitrag der Schweiz? Weil wenn man bedenkt, wie viel CO2 zum Beispiel China jeden Tag ausstößt, ist der Beitrag in der Schweiz ja relativ klein. Wie denkst du über diese Thematik nach?
Also ich denke, was wichtig ist, ist nicht einfach diese Emissionen von einem gesamten Land. Man könnte auch als Maßstab nehmen, die Emissionen von ganz Europa. In China könnte ein Chineser sagen, ich bin aus Shanghai und dann betrachte ich nur die Emissionen von Shanghai und Shanghai spielt eine wenige große Rolle. Also China ist ein sehr großes Land. Und wenn man vielleicht ein besserer Maßstab ist, die Emissionen pro Person, pro Kopf. Und da steht die Schweiz wirklich gar nicht so gut. Wie die Emissionen im Durchschnitt, wenn wir nur die Inlandemissionen betrachten, da sind wir bei etwa 4 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr. Das entspricht etwa dem Durchschnitt weltweit. Das geht vielleicht, obwohl man weiß, am Ende müsste man so schnell wie möglich auf Null kommen. Aber wenn man unsere konsumgenerierte Emissionen betrachtet, also die gesamten Emissionen und auch die Emissionen, die durch Konsum verursacht werden.
Genau, also Kleider, die in China hergestellt
eben,
wurden.
Ja, genau. Also wir importieren viele Produkte, unter anderem aus China. Und diese Produkte verursachen Emissionen, zum Beispiel in China. Und wenn man das betrachtet, dann ist ja eigentlich die CO2-Bilanz von der schweizerischen Bevölkerung besonders schlimm. Also wir sind bei etwa 14 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr. Da sind wir Nummer 13 in der Welt. Also es ist besonders schlimm. Und da kann man das einfach nicht leugnen, dass wir doch eine große Wirkung haben. Ich denke nicht nur, es ist nicht nur der Footprint an sich, aber es ist auch das Beispiel, das man setzt. Also wenn ich mit Leuten aus China oder zum Beispiel aus Indien spreche, also innerhalb vom Weltklima, dann wird auch gesagt, ja, aber die Europäer, die Amerikaner, die haben so viel, so lange emittiert, wieso sollten wir das nicht tun? Und deshalb müssen auch die Länder, die also sehr viel schon emittiert haben, das Beispiel zeigen. Und es müsste nicht so schwierig sein. Also wie können wir dann Leute aus China dann fragen, dass sie doch weniger emittieren, wenn wir selbst nicht daran bereit sind, das selbst zu machen?
Das ist ja gleich ein weiteres Problem, das es gibt. Wenn man dann in Ländern, zum Beispiel auch gerade in Afrika, sagt, sie sollen jetzt nicht weitere Emissionen produzieren, verursachen, und wir haben den ganzen Wohlstand eigentlich erhalten, erwirtschaftet auf Kosten dieser Emissionen und sagen jetzt ihnen, sie sollen keine weiteren Emissionen produzieren, um einen gewissen Wohlstand zu erreichen. Das ist ja auch ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt.
Ja, aber eben, ich denke, es ist völlig falsch zu sagen, dass die Verbrennung von fossilen Energieträgern heißt eigentlich Wohlstand. Im Gegenteil, das, was wir emittiert haben, das verursacht jetzt Klimakatastrophen, das verursacht Klimaextreme, die unseren Wohlstand beeinträchtigen. Und deshalb, ich glaube, was zu unserem Wohlstand beigetragen hat, ist ein gewisser Verbrauch von Energie. Und das, ich glaube, es ist keine Frage, dass auch Entwicklungsländer vielleicht mehr Energie brauchen für ihre Bedürfnisse, aber diese Energie kann einfach aus anderen Quellen kommen. Es kann auch Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft. Es ist einfach, wenn wir unsere Energiebedürfnisse mit erneuerbaren Energien abdecken, dann haben wir genau den gleichen Wohlstand, sogar viel mehr, weil wir diese Luftverschmutzung nicht haben, weil wir die Konsequenzen der Klimakrise also mindestens stabilisieren können, weil wir können nicht rückgängig gehen. Deshalb, das ist wirklich ein falsches Argument. Man muss nicht Entwicklung oder eben Wohlstand und dann die Bewältigung von der Krise dann gegeneinander ausspielen. Es ist genau das Gegenteil. Also wenn wir weiter tun, dann werden wir unseren Wohlstand verlieren.
Wenn man jetzt den Klimawandel einfach versucht zu erklären oder mit ein paar Fakten, wie erklärst du den Klimawandel? Das ist schon leicht angesprochen, ganz zu Beginn.
Ja, also einfach physikalisch, wie man das zu verstehen hat.
Yeah.
Ja, also es ist wirklich sehr einfach. Wir haben Moleküle in der Atmosphäre, das sind Treibhausgasen und die führen dazu, dass die Rückstrahlung der Erde Anteil dieser Rückstrahlung angefangen wird. Und das ist ein bisschen wie eine Decke, die wir hätten. Das führt zu einer Erwärmung auf der Erde, weil eben diese Rückstrahlung weniger verloren wird. Und das ist ein natürlicher Prozess. Es gab immer Treibhausgasen, aber was wir jetzt machen, ist, dass wir diese fossilen Energieträger, die sehr viel CO2 beinhalten, und CO2 ist ein sehr potenter Treibhausgas, die waren in der Erde, wir nehmen sie raus und verbrennen sie. Und das führt zu einer Zunahme von dieser Konzentration von Treibhausgasen. Das heißt, es führt zu einer Erwärmung, einfach weil wir diese CO2 rauslassen in der Atmosphäre. Und die Erwärmung ist noch verstärkt durch mehrere Mechanismen. Eines ist das zum Beispiel auch Wasserdampf an Treibhausgas. Also die Erwärmung führt zu mehr Verdunstung aus den Ozeanen. Das führt dann weiter zu mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Das führt dann auch zu einer weiteren Erwärmung. Es führt zum Beispiel diese Erwärmung auch zu Schmelzen von Eis und Schnee. Und dort, wo man Schnee und Eis hat, hat man normalerweise ein bisschen kühlere Temperaturen, weil mehr Strahlung reflektiert ist. Das Mechanismus wird verloren, das führt auch dann lokal zu mehr Erwärmung. Deshalb ist zum Beispiel in den Polen die Erwärmung 3 bis 4 Mal so hoch wie die globale Erwärmung. Also das ist der erste Punkt. Weil wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre emittieren, dann führt es zu dieser Erwärmung. Das große Problem dabei, und das ist der Grund, warum ich vor allem über CO2 spreche, ist, dass CO2 sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Wenn wir dieses CO2 einmal emittiert haben, bleibt er Hunderte bis Tausende von Jahren. Das heißt, das Problem, das wir schaffen, ist einfach ein Problem, das langfristig einfach so bleibt, wie es ist. Wir können nicht rückgängig gehen. Also solange dass CO2 da ist, dann werden die Bedingungen bleiben, wie sie sind. Im besten Fall können wir etwa das Klima stabilisieren auf die Bedingungen, die wir etwa momentan haben. Jetzt eben diese Erwärmung hat viele Konsequenzen. Wir haben diese mittlere Erwärmung der Erde, aber eben diese Strahlung, zusätzliche Strahlung führt zu auch mehr Erwärmung an verschiedenen Orten. Wir sehen in den meisten Orten der Welt eine Zunahme von Hitzewellen, aber auch Veränderung vom weißer Kreislauf, weil die wärmere Luft kann mehr Wasser enthalten. Und das hat zwei Konsequenzen. Einerseits, wenn wir Regen haben, haben wir viel intensiver Regen, also starke Niederschläge. Aber es führt auch dazu, dass es zu einer Austrocknung an verschiedenen Orten oder wenn wir Trockenheit haben, dass diese Trockenheitsperioden viel ausgeprägter sind. Das heißt, in Bezug auf Klimaextreme hat man eigentlich überall auf der Welt sieht man eine Zunahme von irgendwelchen Arten von Extremereignissen, Hitzewellen fast überall, in vielen Orten Zunahme von starken Niederschlägen oder Zunahme von Trockenheit.
Mhm. Wenn man sich jetzt aufgrund von dem, was du schilderst, die unsere Welt, wie wir sie heute haben, in wie zum Beispiel 100 bis vielleicht auch 500 Jahren vorstellt, wie wird das aussehen?
Na, das hängt wirklich davon ab, was wir jetzt machen. Also dieser Moment ist sehr kritisch dafür. Wenn wir es schaffen, die Emissionen im Griff zu kriegen und wirklich so schnell wie möglich auf Null zu bekommen, also wenn wir wirklich eine Stabilisierung der globalen Erwärmung auf etwa 1,5 Grad, vielleicht 1,6 Grad wollen, dann müssen wir, wie gesagt, die Emissionen halbieren, von CO2 halbieren bis 2030 und dann auf Null kommen global bis etwa 2040, 2050. Es ist sehr schwierig, aber grundsätzlich physikalisch schon möglich. Wenn wir das schaffen, dann wären die Bedingungen auf der Erde wahrscheinlich ähnlich wie jetzt. Also ein bisschen noch wärmer, ein bisschen mehr Klimaextreme, ein bisschen mehr Wasserspiegel. Es hätte schon langfristige Konsequenzen und das heißt, ja, in 500 Jahren würde man etwa ähnliche Bedingungen wie jetzt sehen. Wahrscheinlich doch ein bisschen kühler, weil für 500 Jahre dann bis dann hätte es abgenommen. Jetzt, wenn wir gar nichts tun, wenn wir die gesamte Erdölvorräte verbrennen, ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, wie die Welt aussehen könnte. Also es wird ganz klar viel, viel wärmer sein. Das heißt, ich kann sagen, wie das Klima aussehen wird, wie unsere Zivilisation aussieht, kann ich nicht sagen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Zivilisation, wie wir sie kennen, eigentlich das wirklich überleben würde, dass es immer noch Natur gibt, Menschen gibt, ja, das wird der Fall sein, aber die Welt, wie wir sie kennen, die wird es nicht mehr geben.
Mhm. Wenn man auf die CO2-Emissionen blickt, gibt es ja die eine Option, die wahrscheinlich nicht durchsetzbar ist, eben physikalisch wäre es ja theoretisch möglich, von heute auf morgen einfach keine Emissionen mehr zu verbrennen. Es wird einfach nicht politisch durchsetzbar sein. Wie blickst du auf andere Optionen, wie zum Beispiel, es gibt ja diverse Unternehmen, die versuchen, CO2 im Boden zu speichern und so weiter und so fort. Wie schaust du diese Sachen an? Denkst du, das ist auch wichtig und es braucht eine Kombination zwischen den verschiedenen Sachen? Oder denkst du, das können wir vergessen, es muss durch eine Reduktion des ausgestoßenen, des emittierten CO2 passieren? Ja.
Also zuerst würde ich eigentlich nicht unterstützen, dass man nicht von einem Tag auf den anderen sehr große Veränderungen haben kann in der Gesellschaft, zum Beispiel bei den Emissionen. Ich glaube, gerade wenn man sieht, was passiert ist nach dem Event in Fukushima, man sieht, wenn die Leute wirklich erschrocken werden, dann kann einiges sehr schnell entschieden werden. Das war auch der Fall mit der Covid-Pandemie, oder? Wenn die Bevölkerung wirklich versteht und auch die Politik, wie schwierig die Lage ist und wie dringend die Lage ist, dann kann man auch schnell Entscheidungen treffen. Aber ich könnte mich vorstellen, wenn es plötzlich eine Trockenheitereignis gäbe, das die ganze Nordamerika betreffen würde und auch Europa und wir haben überall keine Nahrungsvorräte mehr. Also wäre schon möglich heute, das könnte eine Konsequenz sein von den heutigen Verhältnissen, dass man plötzlich denkt, okay, das können wir nicht haben, weil wenn solche Ereignisse 3 Jahre hintereinander passieren, dann haben wir eine Lage, die wir nicht mehr verantworten können. Das heißt, ich würde zuerst sagen, für mich ist es wohl möglich, dass wir unsere Emissionen sehr schnell reduzieren. Man braucht ein bisschen Anpassung der Infrastruktur. Es würde ein paar Jahre brauchen, nicht einen Tag zu dem anderen. Mhm. Aber in einigen Jahren könnte man die Emission halbieren. Das, denke ich, wäre möglich mit den Technologien, die wir jetzt haben. Aber vielleicht zu deiner anderen Frage über die Technologien, die es gibt, um CO2 aufzunehmen. Das gehört zu den Lösungen. Den Szenarien vom IPCC, vom Weltklimarat, hat man das auch drin, aber was man sagen muss, ist, wenn wir diese Netto-Null erreichen, Das CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre ist typischerweise etwa 10% der jetzigen Emissionen. Das heißt, für 90% der jetzigen Emissionen müssen wir auf Null kommen und es kann nur etwa bei 10% der Emissionen, der jetzigen Emissionen der Fall sein, dass man sagt, okay, hier in diesem Bereich ist es so schwierig, es gibt einfach keine Alternative. Dann kann man das eigentlich kompensieren mit dieser CO2-Aufnahme.
Wenn ich dir so zuhöre, finde ich es halt schwierig, wenn ich mir überlege, was müsste denn passieren, dass das passieren würde, was du ausgeführt hast, also dass man wirklich die Emissionen massiv reduzieren würde, weil dann müsste es ja eine Hungersnot in Amerika geben oder etwas Vergleichbares, weil eigentlich die Wissenschaft hat gesagt, ja, es ist wirklich schlimm, der aktuelle Zustand. Aber das passiert ja relativ wenig.
Ja, genau. Also ich denke, es müsste eine riesige Katastrophe geben, die schon jetzt möglich ist. Oder dass wir haben schon jetzt sehr viele Tote in dieser Welle. 2022 gab es mehr als 60.000 Tote in Europa. Es gab eine sehr starke Hitzewelle und Trockeneisereignis. Das Problem ist, dass es kaum berichtet wird. Diese Tote sind wie versteckt, man sieht sie nicht. Aber wenn es dann noch ausgeprägter wäre und wirklich vielleicht die aktive Bevölkerung sehr stark betreffen würde, dann vielleicht würde man auch schneller dann handeln. Ich glaube, die Konsequenzen sind schon bereits sehr schlimm und man sieht sie. Ja, ich meine, es gab zum Beispiel diese Feuerereignisse in Kanada, also die Fläche, die davon betroffen war, war viermal die Fläche von der Schweiz. Und auch 2022, es gab so viele Feuerereignisse und die in Europa wie nie früher, also das war die höchste Wert, die man je gesehen hat. Ich meine, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Lage sehr dringend ist, aber man wird abgelenkt noch mit anderen Katastrophen, anderen Problemen und anderen Krisen, aber es ist nicht so, dass diese Bilder nicht da sind. Das ist die Frage, was braucht es? Und das stelle ich mich immer, diese Frage, braucht es wirklich eine Katastrophe, damit wir handeln? Oder können wir nicht ein bisschen kluger sein und vor der Katastrophe handeln?
Was hast du mit den Toten gemeint? Man sieht die nicht. Also Leute, die an der Hitze sterben, aber nicht direkt mit dem Klimawandel assoziiert werden.
Ja, vielleicht wird es zu wenig darüber berichtet. Also es war 2022 so, in ganz Europa gab es während der Hitzewelle etwa 60.000 Leute, die gestorben sind. Aber es wurde wirklich darüber eigentlich ein Jahr danach vielleicht berichtet, nicht während dem extremen Ereignis. Das heißt, es war vielleicht weniger sichtbar, weil es ist nicht wie bei einem Erdbeben, wo man das Erdbeben sieht und gleich dann sieht man die Leute, die davon betroffen sind. Es ist einfach ein bisschen Tote, die man weniger direkt sieht. Ich glaube, das ist das Problem. Wir haben auch eine Studie gemacht, wo wir berechnet haben, also zusammen mit Kollegen an der Uni Bern, wie viele Tote in der Schweiz wirklich auf der Hitzewelle und eigentlich auf den menschenverursachten Klimawandel zurückzuführen waren in 2022. Und wir haben mehrere hunderte gefunden. Das heißt, man könnte bei diesen Fällen sagen, diese Person wäre in dem Jahr nicht gestorben, hätte es diese Hitzewelle nicht gegeben und sind eigentlich als Folge von den menschenverursachten Klimawandel gestorben. Und diese Botschaft müsste klarer vermittelt sein. Ich glaube, wenn die Leute das realisieren, vielleicht würden schon die Betroffenen, die Familien denken, ja, ich wollte nicht, dass meine Großmutter in diesem Jahr stirbt. Ich hätte es gern gehabt, dass sie länger hier bleiben kann. Und man müsste sich viel mehr eigentlich das präsent haben und denken, wir sollten das dort nicht einfach akzeptieren.
Ich möchte gerne noch etwas auf deine Arbeit zu sprechen kommen, wie die genau aussieht. Wie sieht deine Arbeit genau aus?
Also den Alltag?
Ja, zum Beispiel.
Ja, also ich bin Professorin an der ETH und ich habe eine Forschungsgruppe und ich habe etwa 20 Personen in meiner Gruppe. Ich würde sagen, ich also meine Hauptarbeit ist schon die Forschung. Das heißt, dass ich die Person in meiner Gruppe betreue. Wir treffen uns regelmäßig und sprechen über ihre Forschungsergebnisse. Dann gebe ich ihnen Ideen für weitere Analysen. Und wenn wir Ergebnisse haben, dann schreiben wir Artikel darüber. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit, einfach diese Artikel zu schreiben. Und dann gebe ich natürlich auch Unterricht. Ich gebe Vorlesungen hier, auch zusammen mit Personen aus meiner Gruppe. Und da treffe ich auch Studierende. Und wir haben dann einige Studierende, die vielleicht eine Masterarbeit bei uns machen. Oder eine, natürlich habe ich mehrere Doktoranden, das macht mir auch viel Spaß, eigentlich diese Studierende zu betreuen. Dann gehe ich an Konferenzen oder ich stelle meine Ergebnisse vor. Ich muss auch sehr oft Vorträge für die Öffentlichkeit machen. Also ich würde sagen, zu letzter Zeit, das nimmt mir sehr viel Zeit, dass ich über kommuniziere, über meine Forschung, über meine Arbeit. Es ist vielleicht viel größer geworden jetzt in meinem Zeitplan. Also ich, vor kurzem habe ich zum Beispiel an einem Seminar der ETH beigetragen, wo ich einen Vortrag gegeben habe, über was wir wissen zu Klimawandel, Klimakrise für neue Parlamentarier. Also ich mache dann oft solche Vorträge für die Politik, für die Öffentlichkeit, für verschiedene Personen, Leute in der Gesellschaft. Finde ich eigentlich auch sehr interessant, weil ich treffe sehr unterschiedliche Leute und also das finde ich, mache ich auch gerne. Und,
aber es braucht zu viel Zeit.
Es braucht sehr viel Zeit. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, mir wäre es am liebsten, wir hätten diese Krise bewältigt und ich müsste das nicht machen und ich könnte einfach Forschung machen. Es gibt genug Fragen, die auch noch offen sind in der Klimaforschung, auch wenn wir dieses Problem gelöst haben. Wir können beitragen zu Lösungen, dass wir zum Beispiel saisonale Vorhersage verbessern, damit wir besser Klimaextreme antizipieren. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich an solche Themen arbeiten. Ja. Und da vielleicht muss ich noch erwähnen, die Arbeit, die ich für den Weltklimarat mache, weil ich bin Teil jetzt vom Vorstand seit letztem Juli und wir sind gerade am Anfang, aber wir planen die gesamte Arbeit für diesen nächsten Zyklus oder der siebte Zyklus. Und das heißt, ich bin Teil von der Arbeitsgruppe 1, es ist über die physikalische Grundlage, da planen wir, wie die Berichte dann geplant werden, welche Themen wichtig sind, welche zum Beispiel Workshops wir organisieren werden. Da gibt es im Moment auch sehr viel zu tun.
Das IPCC kann man sagen, ist der Weltklimarat.
Ja, genau.
Genau. Auf was für Leute triffst du dort?
Ja, also ich war mehrere Jahre oft Autorin in Berichte vom Weltklimarat. Da habe ich zum Beispiel ein Kapitel koordiniert im sechsten Sachstandbericht vom Weltklimarat über Änderungen und klimaextreme Ereignisse. Also in diese Treffen als Autorin, da habe ich vor allem andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen getroffen. Wir haben zusammen dieses Kapitel geschrieben. Also es ist wirklich eine wissenschaftliche Arbeit und ich würde sagen, 90% der Zeit ist einfach, dass wir die Literatur lesen, uns austauschen über das Kapitel, das zusammenschreiben. Das ist wirklich vor allem eine wissenschaftliche Arbeit zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und am Ende von dieser Arbeit, das was speziell ist bei diesen Weltklimaratsberichten, ist, dass wir haben immer den Vorstand vom Weltklimarat, da sind eigentlich Wissenschaftler dabei. Also ich bin auch jetzt Teil davon. Aber der Weltklimarat selbst, die Mitglieder, sind eigentlich die Regierungen der Welt. Und wenn ein Bericht geschrieben wird, dann gibt es immer eine Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Und diese Zusammenfassung wird Zeile für Zeile, das ist wirklich jedes Wort wird gut geheißen von dieser gesamten Plenar. Also das heißt, alle diese Regierungen, die vertreten sind, und die Schweiz ist dabei, es gibt immer einen Vertreter von der Schweiz, aber auch Saudi-Arabien, Russland ist dabei, die USA sind dabei, also wirklich alle, also die meisten Länder der Welt sind dabei.
Die letzte Zusammenkunft war ja auch in Saudi-Arabien, oder?
Nein, das war etwas anderes. Das sind die Klimakonferenzen. Die verschiedenen Länder sich treffen, um Entscheidungen im Bereich Klimapolitik zu treffen. Während beim dem Weltklimarat also die, der diese Berichte macht, der IPCC, das, da geht es allein um die Wissenschaft. Aber trotzdem sind es die, die gleichen Länder, das ist klar. Aber das sind trotzdem zwei separate Gremien. Und das heißt, bei den Weltklimarat geht es alleine um die Berichte, aber eben die Länder haben die Möglichkeit, Kommentare zu liefern und sie können hinterfragen, warum wir zum Beispiel eine Aussage haben, wie, was diese Aussage also beschreibt und zum Beispiel wenn, was typisch ist für die Berichte vom IPCC ist, dass wir auch Konfidenzniveaus angeben, dass wir sagen zum Beispiel, wir haben ein sehr hohes Vertrauen, dass es größere Änderungen in Hitzewellen, also eine Zunahme von Hitzewellen in den meisten Regionen der Welt gibt, das wäre ein Beispiel, oder dass es ist, fast ohne Zweifel ist, also dass der Mensch also diese Änderungen beigetragen hat, also ähnliche Aussagen. Und eben alle diese Aussagen können dann hinterfragt werden und wir müssen als Wissenschaftler müssen wir dann einfach sagen, was ist die Grundlage für diese Aussagen? Und wenn wir sagen, jemand könnte mir sagen, okay, warum sind Sie so sicher, dass es wirklich eine Zunahme von diesen Wellen gibt, dann können wir sagen, es basiert auf so viele Artikel, also, und diese Artikel basieren auch auf unterschiedliche Daten, also zum Beispiel Beobachtungen oder auch Modelle und auch unterschiedliche Arten von Beobachtungen und alle zeigen genau das Gleiche und deshalb ist man ganz, ganz sicher, dass das der Fall ist. Mhm. Ja. Also wie gesagt, diese Zusammenfassung für Entscheidungsträger, da wird jede Zeile dann gelesen und kann, jedes Land kann fragen oder Vorschläge machen für Veränderungen und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wir müssen einfach dann antworten und sagen, ja, nein, dass, wenn es einen Vorschlag gibt, können wir sagen, nein, die Wissenschaft stimmt nicht. Also, für den, also man kann das, diese Änderung nicht nehmen, weil das mit der Wissenschaft nicht in Einklang ist. Oder wir können trotzdem Vorschläge manchmal berücksichtigen. Einige Vorschläge könnten helfen, vielleicht die Kommunikation, vielleicht gibt es auch Kommentare, dass der Wortschatz ein bisschen schwierig ist zu verstehen und also einige Kommentare können auch hilfreich sein. Mhm. Aber man muss wirklich sagen, diese Zusammenfassung, die wurden geheißen von all diesen Ländern. Aber dann gibt es eben die Klimakonferenz und die Klimakonferenz, da geht es um Politik. Ja. Und es gibt einen Teil über Wissenschaft und da sollten Sie schon natürlich diese Berichte vom Weltklimarat betrachten. Aber ich finde, da gibt es ein Problem, weil die gleichen Länder, die schon eigentlich bei dem Berichten dann probiert haben, vielleicht die Aussagen zu schwächen, werden wieder dann sagen, ja, wir sind nicht sicher, ob wir wirklich diese Grundlage betrachten wollen. Das gab es teilweise an einer Klimakonferenz in Katowice 2018, nachdem der Bericht über 1,5 Grad globale Erwärmung rausgegeben worden ist, dass viele Länder das gar nicht als Grundlage betrachten wollten für die Verhandlungen. Die haben gesagt, wir wollen bis zum Ende von diesem Zyklus vom IPCC, das heißt, bis zu 23 warten, das heißt einfach eine Verlangsamung vom Entscheidungsprozess um 5 Jahre. Also ich finde da, das ist nicht optimal teilweise, wie, ja, wie diese Information aufgenommen wird.
Und wird der IPCC genügend gehört von der Politik?
Ich würde sagen, es wird schon gehört und einige Politiker oder Politikerinnen, die betrachten das schon, aber ich würde sagen, wahrscheinlich zu wenig. Also die Information, die wir haben, es ist nicht, wir vorschreiben nicht, was zu entscheiden ist, aber es werden einfach Szenarien dargestellt oder, und es wird auch einfach die Lage von der Klimakrise zusammengefasst. Aber was ganz klar ist, ist, dass wir jetzt einen Widerspruch haben in der Politik, weil 2015 haben die verschiedenen Länder der Welt entschieden, die wollen die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad begrenzen und mindestens also deutlich unterhalb von 2 Grad. Und der letzte Bericht, also ist der Synthesebericht, zeigt ganz klar, wir sind überhaupt nicht auf dem Weg dazu. Mhm. Das heißt, können wir aus der Wissenschaft sagen, wir sagen nicht, man müsste das machen, aber was die Berichte zeigen, ist, wenn wir es nicht machen, gibt es irreversible Schäden, also es gibt sehr große Auswirkungen. Und die Gesellschaft wird sehr stark davon betroffen, überall auf der Welt, auch in der Schweiz. Und eben, man ist gewisse Verpflichtungen angegangen und man hält sie nicht. Das ist das Problem. Also die Schweiz hat auch unterschrieben, sie möchte dazu beitragen, dass die globale Erwärmung nicht oberhalb von 1,5 Grad dann, also möglichst nah an 1,5 Grad dann begrenzt werden kann, stabilisiert werden kann. Und die politischen Entscheidungen, die stehen nicht in Einklang dazu. Also die Ziele, die wir haben, die sind zu wenig geizig. Also das kann man ganz klar aus der Wissenschaft herleiten, das stimmt nicht zusammen. Das Ziel und die Maßnahmen, die man entschieden hat, die passen nicht zusammen.
Mhm. Ja, schwierig auf eine Art. Ja. Warum würdest du sagen, ist die Skepsis gegenüber der Wissenschaft in der Klimathematik so groß?
Wahrscheinlich, weil man nicht mag, was die logischen Konsequenzen sind von den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und die logische Konsequenz ist, dass wir unsere Gewohnheiten etwas anpassen müssen. Aber wirklich, das ist nicht so groß. Es ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, die Propaganda von der Erdöl-Lobby und fossilen Lobby liegt daran, dass sie vermitteln wollen, eigentlich, die sind die Alarmisten, die probieren zu sagen, ja, eine Welt ohne fossile Energieträger wäre unglaublich schwierig, das stimmt gar nicht. Also die Lösungen gibt es zum größten Teil, und wenn man wirklich auf diesem Weg gehen möchte, wäre es gar nicht so schwierig. Ja. Es ist so schwierig, weil es so viel Widerstand gibt.
Also denkst du, die Einschneidungen in den Alltag der einzelnen Menschen wäre gar nicht so groß?
Es war nicht so groß, nein. Also wenn man ein Auto hat, dann, wenn man wirklich darauf angewiesen hat, dann könnte man ein Elektroauto, dann würde man schon mal seine Emissionen halbieren. Bei Heizungen mit einer Wärmepumpe, man muss einfach diese Wärmepumpe installieren. Das sind gewisse Kosten einfach bei der Installation, aber da ist genau das Gleiche. Ich habe auch eine Wärmepumpe zu Hause, ich sehe keinen Unterschied. Also ich meine, es ist... Und ich habe kein Auto selbst, aber meine Mutter hat jetzt ein Elektroauto gekauft. Ich meine, sie scheint sehr zufrieden damit. Also es ist wirklich nicht so schwierig. Also für viele Emissionen ist es gar nicht so schwierig. Oder wenn man in Europa reist, also wir sind dann nach Südeuropa, nach Spanien mit dem Zug gefahren. Natürlich nimmt es mehr Zeit, und das Problem ist, es kostet relativ viel gegenüber einem Flug, aber die Reise ist sehr angenehm. Also es ist überhaupt nicht so schwierig. Also in viele Bereiche kann man die Emissionen reduzieren, ohne eigentlich so viele Konsequenzen zu haben. Und bei dem Rest, da bin ich auch nicht total, habe ich nicht totale Skepsis gegenüber Technologie. Ich glaube auch, dass man gewisse Technologien noch verbessern kann, aber der Punkt ist, es gibt schon jetzt viele Lösungen, und das ist auch eine Schlussfolgerung vom IPCC. Das zeigt zum Beispiel im Energiebereich, dass sehr viel erreicht werden kann, indem man viel mehr auf erneuerbare Energien setzt, Solarenergie, Windenergie. Das muss man einfach akzeptieren, vielleicht, dass man ein Windrad irgendwie in der Landschaft hat, aber ich finde es auch nicht so tragisch. Und auch Solarpanels, ich meine, wenn sie auf Dächer sind, die stören weniger. Und ich meine, in den Bergen hat man auch Skigebiete, die kann man auch hässlich finden. Also wenn man da noch ein paar Solarpanels hat, finde ich auch nicht so tragisch persönlich. Und da sieht man, also zum Beispiel in diesem IPCC-Bericht, dass es sehr viel Potenzial für Reduktion von CO2-Emissionen, wenn man auf diese erneuerbare Energien setzt. Allein aus diesem Bereich, also wenn man eigentlich fossile Energie mit dieser erneuerbaren Energien ersetzt, kann man etwa ein Viertel unserer jetzigen Emissionen also reduzieren. Und außerdem, der größte Teil davon würde uns am Ende weniger kosten, als was wir jetzt machen. Was den Leuten gar nicht wahrnehmen, leider, ist, dass wir ganz viel Geld ausgeben für fossile Energieträger. Wir zahlen sehr, sehr viel Geld. Außerdem ist das es kostet uns viel, weil es gibt sogar Subventionen für Erdöl, obwohl es eigentlich es hat schädliche Wirkungen, aber teilweise werden sie subventioniert, weil die Leute abhängig davon sind. Also wir müssen uns von dieser Abhängigkeit ablösen und einfach eine andere Energiequelle verwenden. Mhm.
Jetzt Leute, die Mühe haben mit dem Umgang mit dem Klimawandel, teilweise wahrscheinlich auch psychisch Probleme damit haben. Was rätst du diesen Leuten? Vielleicht auch deinen Kindern zum Beispiel?
Also meine Kinder haben nicht so Sorge. Ich glaube, sie wissen über die Lage, sie wissen, dass CO2 nicht gut ist, sie wissen, warum wir mit dem Zug fahren in den Ferien, also das wissen sie alles, aber ich glaube, sie haben ein schönes Leben, also man kann ein lustiges Leben haben, ohne dass man zu viel CO2 emittiert, also man kann Spaß haben, man kann spielen, ohne dass man CO2 emittiert. Ich glaube, das müsste man einfach sagen, man kann ein schönes Leben, man kann, wenn man Jazz spielt, emittiert man kein CO2 zum Beispiel, also man kann ruhig weiter Jazz spielen. Oder?
Wenn die Jazzkarten richtig hergestellt wurden.
Ja, aber ich meine, auch das wäre vielleicht wahrscheinlich ein sehr kleiner Beitrag. Oder man kann auch Alphorn spielen, ohne dass es eine CO2-Emission gibt. Also man kann in die Bergen wandern und das führt auch zu keiner CO2-Emission. Man kann ein sehr schönes Leben, man kann die Schweiz genießen, eigentlich mit wenig CO2-Emissionen, weil man fast überall mit dem Zug fahren. Und es wäre noch schön, dass die Postautos jetzt alles elektrisch sind. Aber dann könnte man ein sehr schönes Wochenende, sehr schöne Ferien verbringen, ohne CO2-Emissionen zu verursachen. Und das heißt, ich glaube, der Punkt wäre, es geht nicht darum, dass wir das Leben weniger genießen. Nein, wir können das Leben genießen und sehr wenig CO2 erstoßen. Das bin ich nicht widersprüchlich. Im Gegenteil, weil ich finde persönlich, ich genieße es nicht, wenn die Temperaturen zu hoch sind, wenn es sehr heiß ist und ich zu Hause bleiben muss, weil es eben zu heiß ist. Oder also ich finde persönlich das nicht so schön. Oder wenn ich mich Sorge mache, weil ich ja, ob ich dann überhaupt im Mittelmeerraum dann Ferien machen kann, weil es vielleicht Feuerrisiko gibt, finde ich eigentlich nicht schön. Oder? Also persönlich, ich nehme diese Änderung im Klima als Bedrohung wahr und alles, was wir tun können, damit diese Bedrohung möglichst noch begrenzt werden kann, ist etwas, das für mich das Leben eigentlich erleichtert.
Mhm. Ich möchte langsam wieder zum Start zurückkommen, und zwar: Beschäftigt dich dein Tod mehr oder beschäftigt dich der Tod des Planeten mehr?
Also es wird kein Tod der Planet geben. Ich glaube, das muss ganz klar sein. Es geht nicht um die Rettung der Erde. Die Erde wird es weitergeben. Es gab schon mehrere Mass-Extinction-Events in der Vergangenheit, wo fast die gesamte Lebewesen ausgestorben sind. Die Erde gab es weiter. Ich mache mich jetzt keine Sorge wirklich für die Erde an sich. Vielleicht wird es der Erde viel besser gehen, wenn es die Menschen nicht mehr gibt oder mindestens unsere Zivilisation nicht mehr gibt und vielleicht eine andere Zivilisation, oder? Also das ist nicht das Problem. Also ich mache mich auch nicht so viel Sorgen um meinen Tod. Ich kann mich damit abfinden. Ich meine, es geht uns allen gleich, oder? Einmal kommt es so zu Ende und es wird so sein, oder? Ich muss sagen, ich mache mich nicht so groß Sorgen um den Tod, also eben, wie gesagt, den Tod des Planeten, das gar nicht. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke dir für das Gespräch.
Mhm. Ja, danke dir.
Das war es mit der 70. Folge vom Podcast Tête-à-Tête und der Sonja Senevillane. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr im Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Und sonst freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder darf begrüßen auf der 71. Folge vom Podcast Tête-à-Tête. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.